Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Das Urheberrecht im Europaparlament. Unterschiede bestehen auch zwischen Nord- und Südeuropa. Die Seidenstraße reicht längst bis nach Westeuropa und sie ist Chefsache. Bundeskanzlerin Merkel nimmt heute an einem Spitzentreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi in Paris teil. Außerdem Stadt-Land-Fluss. Umweltaktivisten in Schweden fordern Naturrechte, die ähnlich wie Menschenrechte in die Gesetzbücher sollen. Das sind an diesem Dienstag unsere Themen in Europa heute. An Tagen wie diesem kommt wohl niemand mehr auf die Idee, dass das Europaparlament ein Debattierclub ohne nennenswerte Macht wäre. In Straßburg werden die Abgeordneten heute über die höchst umstrittene Reform des Urheberrechts abstimmen. Besserer Schutz des geistigen Eigentums auf Internetplattformen, das ist eines der großen Ziele. Doch der Preis dafür ist aus Sicht der Kritiker viel zu hoch. Zehntausende, vor allem junge Menschen, gingen am Wochenende in vielen europäischen Städten auf die Straßen, um gegen Upload-Filter zu demonstrieren. Auch die SPD will diese Filter nicht. CDU-Abgeordnete befürchten hingegen, dass jede Änderung im Parlament eine anschließende Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten verhindern würde und damit eine schnelle Reform. Aber die Fronten verlaufen noch anderswo. Paul Vorreiter ist für den Deutschlandfunk in Straßburg und mit ihm bin ich nun verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Paul Vorreiter, wir schauen im Europaparlament oft auf die Fraktionen, Sozialisten, Volkspartei, Grüne, Liberale. Beim Urheberrecht lohnt sich aber auch der Blick auf die nationalen Gruppen. Wer ist da besonders kritisch?
In der Tat lohnt sich das bei dieser Reform. Also man kann ganz grob, aber wirklich auch stark vereinfacht sagen, dass es eine Nord-Süd-Achse gibt. Also beispielsweise die schwedischen Vertreter innerhalb der EVP-Fraktion, also den Christdemokraten, die äußerten sich kritisch. Und sie sind eben Teil der Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, der EVP und deren Berichterstatter Axel Voss die Reform jetzt eben durchbekommen will. Als Länder, die der Reform besonders wohlwollend gegenüberstehen, werden häufig Frankreich, Italien genannt. Im Rat hatte zum Beispiel Frankreich auch die Position vertreten, es sollten keine Ausnahmen gemacht werden beim Artikel 13, also dem Artikel, mit dem Plattformen grundsätzlich haftbar werden für die urheberrechtlich geschützten Inhalte ihrer Nutzer. Nun hat man sich in dem Kompromiss zwischen den Mitgliedsländern und dem Parlament, also dem Text, um den es heute bei der Abstimmung geht, ja darauf geeinigt, gewisse Kriterien aufzustellen, die Startups rausnehmen aus dieser Haftung. Dann ist auch noch ein Manifest im Umlauf für die Reform und wenn man dort von Abgeordneten und wenn man sich dort umschaut, wer das alles unterschrieben hat, dann sieht man dort auch belgische, französische, italienische Vertreter. Übrigens gerade auch aus Frankreich, vielleicht sehr interessant, die Sozialisten sind da sehr hinter dieser Reform, obwohl wir ja eben in Deutschland die Diskussion bei den Sozialdemokraten sehen, dass sie sich besonders kritisch dieser Reform gegenüber zeigen. Und übrigens auch noch vielleicht interessant zu wissen, die Fraktion der Brexit-Befürworter oder hier die Galionsfigur der Brexit-Befürworter Nigel Farage angehört, die will heute einen Antrag auf Streichung der gesamten Reform stellen. Also man kann sehen, der Kontinent ist tatsächlich hier sehr gespalten in dieser Frage.
Aber wie erklären sich denn diese geografischen Unterschiede? Alle haben ja den gleichen Zugang zum Internet und es gibt ähnliche Probleme in allen Ländern.
Na, ich denke, dass sicher auch mit reinspielt und das wird auch häufig genannt, dass gerade Länder wie Frankreich, dessen Kulturbetrieb ja schon eine große wirtschaftliche und auch eine identitätsstiftende Rolle hat, dass solche Länder entschlossener sind in Fragen des Schutzes des geistigen Eigentums. Aber man sollte das vielleicht auch trotzdem nicht überbewerten in der Debatte, denn wir haben ja jetzt gerade auch in den letzten Wochen und vor allem jetzt am letzten Wochenende gesehen, dass doch auch Bewegung reinkommt bei den Gegnern dieser Reform in den europäischen Ländern. Wir haben Proteste gegen die Urheberrechtsreform europaweit gesehen, auch wenn man schon klar sehen muss, also gerade auch wenn man sich die Teilnehmerzahlen angesehen hat von vergangenem Wochenende, dass der sichtbare Protest sich dann doch auf den deutschsprachigen Raum konzentriert.
Einige Abgeordnete haben auch hier im Deutschlandfunk den Lobbyismus großer Internetkonzerne angeprangert. Das waren auch solche Abgeordnete, die sonst eher diskret sind, wenn es um Lobbyismus geht. Da wurden also E-Mails verschickt. Sind im Parlament auch Lobbyisten aus Fleisch und Blut aufgetaucht?
Ja, also was vielleicht viele so ein bisschen oder was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, diese Reform ist ja schon seit 2016 auf dem Weg. Insofern haben selbstverständlich in dieser Zeit im Laufe des Gesetzgebungsprozesses sich Interessengruppen in Brüssel und Straßburg blicken lassen. Mein Eindruck ist, dass gar nicht so sehr das Lobbying an sich außergewöhnlich war, sondern tatsächlich eher die Art der Auseinandersetzung, die schroffe Sprache, wenn man so möchte, dass man die Gegner der Reform zum Beispiel als Mob bezeichnet hat. So ist das zumindest in einem Blogbeitrag der EU-Kommission passiert, dass man von den Bots spricht, die auf die Straße gehen, dass auch immer wieder die Frage gestellt würde, welches Spiel die großen Internetplattformen hier tatsächlich spielen und ob die jungen Protestler eigentlich das Geschäft dieser großen Firmen machen würden. Das ist dann doch außergewöhnlich und auch solche sichtbaren Aktionen wie eben, dass man die deutschsprachige Wikipedia kurzzeitig vom Netz nimmt, das ist durchaus außergewöhnlich. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass die Verfechter dieser Reform schon auch stark entschlossen sind. Da könnte man zum Beispiel nennen die Grünpolitikerin Helga Trüpel, die hatte vergangene Woche auf einer Podiumsdiskussion gesagt, bei einer Reise in Silicon Valley hätten die Tech-Firmen dort ziemlich offen mit Einmischung gedroht. Wir haben Appelle gesehen, die an Abgeordnete geschickt wurden von Dutzenden deutschen Chefredakteuren. Also die Sichtbarkeit dieses offenen Streits um die Urheberrechtsreform, also das ist wahrscheinlich das, was wirklich sehr bezeichnend ist. Was aber vielleicht noch diese Lobbygemengelage wirklich so schwierig macht, ist, dass man auch sagen muss, dass die Fronten gar nicht so klar sind, wie man das oft auch in der Debatte gehört hat. Also wir sehen zum Beispiel, dass Journalistenverbände gespalten sind, dass Datenschützer, große Unternehmen, kleine Startups aus unterschiedlichen Gründen teilweise gegen den Artikel 13 arbeiten. Und ja, das hat sicherlich diese Debatte darüber geprägt.
Das war unser Korrespondent Paul Vorreiter aus Straßburg. Vielen Dank. Von ihm werden wir heute im Deutschlandfunk noch hören, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Dass die Seidenstraße auch Westeuropa immer näher kommt, ist inzwischen unübersehbar geworden. Auch in Brüssel, Berlin und Paris muss man realisieren, dass China beunruhigend schnell Partner gefunden hat. In Portugal, Griechenland, nun auch noch in Italien. Auch dort will sich China am Ausbau von Häfen, Bahnstrecken oder Straßen beteiligen. Der deutsche Außenminister Maas warnte am Wochenende sehr deutlich vor möglichen Abhängigkeiten. Bundeskanzlerin Merkel reist heute nach Paris, um dort mit dem französischen Präsidenten Macron, mit EU-Kommissionspräsident Juncker und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über gemeinsame und unterschiedliche Interessen zu sprechen. Die neue Seidenstraße dürfte dazugehören. Barbara Kostolnik aus Paris über die Rolle des Gastgebers Emmanuel Macron.
Es passiert selten bis nie, dass bei Staatsbesuchen dieser Größenordnung neben dem eigentlichen Staatsgast auch noch andere Gäste aus anderen Ländern hinzugebeten werden. Macron aber, der gerne größer denkt, hat genau das getan. Ich wollte den Staatsbesuch meines chinesischen Gastes mit einem Treffen über den Multilateralismus beschließen, in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel und von EU-Kommissionspräsident Juncker.
Jean-Claude Juncker.
Ein starkes Zeichen, das Macron da setzt. Direkt nach der ersten Sitzung der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung kommt also auch die Bundeskanzlerin nach Paris. Die EU, besser gesagt Deutschland und Frankreich und der Kommissionspräsident, reden also mit der Großmacht China. Warum? Wir machen das zum ersten Mal im Rahmen eines bilateralen Treffens. Zum einen, um das Bild eines Europas abzugeben, das sich organisiert und zusammenarbeitet. Und zum anderen, um in einem guten Format den Multilateralismus zu diskutieren. Das haben sich die chinesischen Partner gewünscht. Und Macron ist viel zu höflich und zu klug, um den chinesischen Partnern einen Wunsch wie diesen abzuschlagen. Außerdem redet er gerne und viel über Multilateralismus. Es ist eine Herzensangelegenheit des französischen Präsidenten. Und Verbündete kann man ohnehin nie genug haben. Man kann den Multilateralismus nicht neu organisieren und denken ohne China. Frankreichs Außenminister Le Drian vertritt die gleiche Meinung wie sein Präsident, denn die globalen Herausforderungen in der Trump- und Putin-Ära bedürfen umfassender und neuer Überlegungen. Man kann nicht gegen die Erderwärmung kämpfen, ohne China auf seiner Seite zu haben. China auf seiner Seite haben ist das eine, aber auf wessen Seite steht China dann wirklich, außer auf seiner eigenen? Denn seit in China nicht mehr T-Shirts kopiert werden, hat sich das Land zu einer großen Herausforderung entwickelt, zu einem Global Player, einer gewaltigen Konkurrenz, der sich die EU geschlossen stellen muss, sagt Macron. Seit zahllosen Jahren haben wir keine gemeinsame Strategie und das kam China nicht ungelegen, dass wir so gespalten waren. Aber das ist kein Zeichen von Klarheit und auch nicht gut für unsere Mitbürger. Von Geschlossenheit ist die EU nur derzeit weit entfernt. Die osteuropäischen Länder lassen sich heftig von China umwerben und gerade erst hat Italien eine Reihe von Abkommen mit China geschlossen, bilateral und ohne EU-Absprache. Dass vor allem die Südländer offen für chinesische Investoren sind, kann ihnen Macron dabei nicht verdenken. Wir haben eine politische Verantwortung für die aktuelle Situation. Wenn ich mir anschaue, was wir in der Krise 2008 gemacht haben, wie wir viele Länder, vor allem im Süden, unter Spardruck gesetzt und zu Privatisierungen gezwungen haben, aber keine Europäer dort investieren wollten. Nun, die einzigen, die investiert haben, waren Chinesen. Vor allem das chinesische Projekt der neuen Seidenstraße beunruhigt die EU, wirbt das Projekt doch explizit um süd- und osteuropäische Länder. Mit milliardenschweren Fonds will Peking Asien und Europa zusammenbringen. Macron will nun gemeinsam mit Angela Merkel und Jean-Claude Juncker erreichen, dass die neue chinesische Seidenstraße nicht zur Einbahnstraße wird, sondern der gesamten EU und damit auch Frankreich zugutekommt. Für Frankreich ließ sich der gestrige Nachmittag gut an. 14 Milliarden schwere chinesisch-französische Abkommen wurden unterzeichnet. Von Atomkraft bis zur Raumfahrt wollen Franzosen und Chinesen künftig noch enger zusammenarbeiten. Der bilaterale Businessplan des französischen Präsidenten ist schon mal aufgegangen.
Doch es fehlen gemeinsame europäische Antworten. Das war Barbara Kostolnik aus Paris. Greta Thunberg ist in Schweden nicht allein. Inzwischen ist sie die vielleicht bekannteste, aber bei weitem nicht die einzige Umweltaktivistin. Öffentlicher Druck durch Schülerproteste, das ist ihre Strategie. Doch in Schweden gibt es auch ganz andere Ansätze. So hat die weltweit tätige Rights of Nature-Bewegung dort viele Anhänger. Ihre Idee, Bäche, Bäume oder Wiesen sollen Rechte bekommen. Naturrechte sollen Menschenrechte also ergänzen. Das klingt ein wenig esoterisch, hat bei näherem Hinsehen aber einen tief rationalen Hintergrund. Aufgrund dieser Rechte könnte die Zerstörung der Natur vor Gericht verhandelt und möglicherweise auch gestoppt werden. Peter Karlsson ist ein bekannter schwedischer Chormusiker, aber auch Umweltaktivist. Simonetta Dibban hat ihn bei einem Workshop begleitet und mit ihm über sein Engagement für die Rechte der Natur gesprochen.
Are you ready?
Yes!
Yeah. One! 2, 3, 4.
What is rhythm? Rhythm is physical movement. What is rhythm?
Die Musikhochschule Rotterdam im Dezember 2018. Der schwedische Sänger Peter Karlsson gibt einen Workshop für angehende Chorleiter. Rhythmus, Bewegung, Respekt sind seine Themen. Intuition und gemeinsamer Spaß.
1, 2, 3, 4. What?
In 90 minutes I can take you through a process where you feel that you are in that group as if you were one cell in a bigger body.
In 90 Minuten kann ich dich durch diesen Prozess führen, so dass du merkst, du bist eine Zelle in einem großen Körper und instinktiv verstehst, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Die Menschheit ist nur eine Spezies unter 100 Milliarden anderen. Atmen, Körper, erste Erfahrung, Theorie und Reflexion später.
Experience first, theory and reflection later.
Die Sänger haben Spaß und merken gar nicht, dass sie eine sanfte Lektion in Sachen Umweltbewusstsein durchlaufen. Peter Karlsson, seit mehr als 30 Jahren ein Name in der europäischen A Cappella-Szene, hatte nur zu Beginn des Kurses kurz erwähnt, dass er mit dem Zug nach Rotterdam gekommen ist. Aus Umeå im Norden Schwedens. 2000 Kilometer, 25 Stunden pro Strecke.
I don't take the plane unless I absolutely have to. I usually go with train to all the locations in Europe.
Er fliegt so gut wie gar nicht mehr, erzählt Peter Karlsson ein paar Wochen später in einem Bahnhofscafé in Stockholm. Ein guter Treffpunkt für Bahnfahrer und für Aktivisten aus verschiedenen Teilen Schwedens. Zusammen mit der Anwältin Pia Björstrand und der Biologin Pella Thiel bereitet Peter Karlsson eine Umweltschutzkonferenz im Mai vor. Alle drei sind Teil der Rights of Nature-Bewegung.
Of course I respect Greta for what she does.
Natürlich bewundere ich Greta Thunberg für das, was sie tut. Aber wir wollen weitergehen, als nur unsere CO2-Bilanz zu analysieren. Was, wenn wir Rohstoffe gar nicht mehr erst abbauen? Dann bräuchten wir die Pariser Klimavereinbarung nicht, bräuchten nicht zu diskutieren, wie groß der Einfluss des Menschen auf das Klima ist. Schon die Ölförderung allein ist Naturzerstörung, Ökozid.
Der Natur Rechte zu geben per Verfassung, das ist das Ziel der Rights of Nature-Aktivisten, auch in Europa. Ecuador hat dies bereits vor 10 Jahren getan. Auch Berge, Flüsse, Wald sollen vor Gericht verteidigt werden können, sagt die Biologin Pelletier.
It wants to fundamentally shift how we view nature and ourselves in relation to other living beings.
Es bedeutet einen grundsätzlichen Wandel in unserer Wahrnehmung. Denn unsere Kultur basiert auf der Maxime, dass Umwelt und Natur einzig dafür da sind, um benutzt und verbraucht zu werden. Wir brauchen dringend einen anderen Blick auf die Natur. Wie so eine Beziehung aussehen könnte, das können wir von indigenen Völkern lernen, weil für sie der Mensch ein Teil der Natur ist.
Darum werden auch Dakota und Sami bei der Konferenz im Mai dabei sein, sagt Pella, und andere Indigene aus der ganzen Welt.
Und Juristen. Denn die sagen, dass das Gesetz das einzige gesellschaftliche Instrument ist, über richtig und falsch zu entscheiden. Es ist die DNA einer Gesellschaft.
Damit Umweltzerstörung vor Gericht gebracht werden kann, als Ecocide Law, wie es die Rights of Nature-Bewegung will, muss die Natur quasi gerichtsfähig gemacht werden. Ökozid soll nach dem Willen der Aktivisten Teil des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag werden. Verbrechen an der Natur ebenso bestraft werden können wie Verbrechen an der Menschlichkeit. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, politisch und gesellschaftlich.
I think it might take quite a long time actually. So since we are
Schweden ist nun mal eine alte Demokratie mit starken und starren Institutionen. Aber weil wir davon überzeugt sind, dass dieser Bewusstseinswandel dringend notwendig ist, arbeiten wir weiter daran. Bei unserer Rights of Nature-Konferenz im Mai werden wir unsere neueste Idee vorstellen. Der Vättersee, einer der großen schwedischen Seen, soll Rechte bekommen, die wir respektieren müssen. Mal sehen, was passiert. This lake has rights and we need to respect them
and then we will see what happens. Die Anwältin Pia Björstrand mischt sich ein. Umweltrecht ist bisher nicht ihr Fachgebiet. Dieses Tribunal wird auch für sie auf jeden Fall eine Herausforderung.
Because right now the military is shooting into the lake. Poisonous ammunition.
Im Moment benutzt das Militär den Vättersee für Schießübungen mit giftiger Munition. Dabei ist er ein Trinkwasserreservoir. Außerdem gibt es dort auch eine ganze Reihe von Minenprojekten, nicht weit vom Ufer. Was passiert, wenn das Gift aus den Minen in den See läuft, haben wir gerade in Brasilien gesehen. Wir werden ein fiktives Gerichtsverfahren durchspielen. Mit Richtern, Verteidigern, Anklägern. Mit Guten und mit Bösen.
Maybe a bad guy, maybe a good guy. We'll see, but I will be.
Peter Karlsson will den Bösen spielen. Aber als Kulturbeauftragter von Rights of Nature wird er vermutlich für den Gesang zuständig sein. Bei der Konferenz und beim nächsten Workshop irgendwo in Europa.
Ich habe lange gebraucht, um aus der Künstlerblase rauszukommen. Aber jetzt habe ich einen spannenden Weg gefunden, das Singen zu verbinden mit meinem Engagement bei Rights of Nature. Denn es ist im Grunde dasselbe und kann alle mit einbeziehen.
Because that can be an interesting and very inclusive path.
Simonetta Dibban, morgen in Europa, heute aus Schweden, warum die Grünen dort weniger vom neuen Klimabewusstsein profitieren. Gebete für, aber auch gegen den Brexit, was anglikanische Gläubige vom Schisma zwischen dem Kontinent und der Insel halten, das hören Sie gleich in Tag für Tag mit Levent Aktoprak im Anschluss an die Deutschlandfunk-Nachrichten. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.